Sei es dir jetzt auch?
Also, ich habe auch so vorher ein bisschen so, als ich über das internationale Komplott gegen den kurdischen Vorsitzenden Abdullah Öcalan geredet habe, habe ich auch gesagt, ja, dass Öcalan durch eine internationale Operation unter Führung von CIA und Mossad entführt und in Türkei gebracht wurde. Und das hat eigentlich einen Grund. Man fragt sich ja, warum die USA und Mossad darin eine Rolle gespielt haben in so einer internationalen Operation. Und eigentlich der Anfang der kurdischen Bewegung, der PKK, Arbeiterpartei Kurdistans, der militärische Anfang war eigentlich in Beirut, in der Nähe von Beirut, in Bekaa-Region. Und in dieser Region wurden die kurdischen KämpferInnen von palästinensischen KämpferInnen von PLO wurden sie und PFLP wurden sie da ausgebildet, und sie haben da auch während dem Krieg in Beirut, während der Belagerung von Beirut, haben sie gegen die zionistischen Kräfte zusammen gekämpft. Da haben wir 8 Genossinnen der Arbeiterpartei Kurdistans haben wir dort verloren. Und weil es schon ganz eigentlich seit dem Anfang klar war, dass eben die kurdische Bewegung gegen die globalen Machtstrukturen und imperialistischen Kräfte in der Region steht und dafür kämpft, wurde quasi Abdullah Öcalan von ihnen dann quasi der letzte und der vielleicht erste und erfolgreiche Vorsitzende der Kurdinnen, wurde durch eine internationale Operation von ihnen in die Türkei gebracht. Und damals hat auch der Präsident des Landes so gesagt, ja, wir wissen nicht, aber USA und Israel haben ihn uns gegeben, und er ist jetzt bei uns im Gefängnis. Und das hat dann auch in den kommenden Jahren nachher bestätigt, warum sie das gemacht haben. Es gibt 2 große Stützpunkte von NATO, eigentlich die größten Stützpunkte der NATO sind in der Türkei. Der eine ist in Nordkurdistan. Und Anfang 2000 Jahren, also ein paar Jahre später, nachdem Öcalan verhaftet wurde, wurden die israelischen Kampfjets wurden in Konya in der Türkei wurden ausgebildet, weil eben sie damals nicht genug Platz hatten in Israel, in besetzten Gebieten, um ihre Kampfjetspilote zu auszubilden, und haben sie das in der Türkei getan. Und die Zusammenarbeit, also die kommt eigentlich bis heute weiter. Und auf der anderen Seite, wie wir auch in Rojava gesehen haben, aber auch im Irak, all die Kräfte, imperialistischen Kräfte, die in der Region sind, sind gegen die Kämpfe der Unterdrückten, weil sie eben aus diesen Kriegen, von diesen Kriegen, die in dieser Region herrschen, sehr viel profitieren. Es gab im Januar, glaube ich, oder im November gab es eine Jugendkonferenz in Paris, die erste internationale Jugendkonferenz, Youth Writing History hieß die Konferenz, und Edna war auch da. Und da kamen 400 junge Menschen aus 49 Ländern und 95 Organisationen, Bewegungen und Parteien zusammen und haben darüber geredet, dass eigentlich dort wieder festgestellt, dass es sehr wichtig ist, eine gemeinsame Strategie gegen den gemeinsamen Kampf, gegen den gemeinsamen Feind zu entwickeln. Und da haben sie so einige Dinge festgestellt, haben gesagt, dass eine Lösung der globalen Krise kann nur außerhalb des bestehenden kapitalistischen Systems, nur durch den Aufbau einer neuen, gerechten und wirklich demokratischen Weltordnung erreicht werden kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist die Einheit aller demokratischen, revolutionären und antisystemischen Kräfte der Welt notwendig sind. Und eben während die Herrschenden dieser Welt gemeinsam koordiniert gegen unsere Kämpfe vorgehen im globalen Süden, ihre Repressionsapparate, Informationen austauschen und Oppositionelle und Revolutionäre über alle Ländergrenzen hinweg verfolgen, wie die Türkei das auch sehr gerne macht, gegen uns bleiben unsere Bewegungen und Kämpfe oft voneinander isoliert und die Herrschenden sind weltweit koordiniert, deshalb sind wir auf globalen Zusammenhalt und internationale Solidarität angewiesen. Wo immer unsere Bewegungen angegriffen und verfolgt werden, müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen und den Rücken stärken.
Super, ja. Danke vielmals für die starken und wichtigen Worte. Und ja, wir haben es gehört, eben, es gibt viele Punkte, internationale Solidarität und die Einheit auch der revolutionären Kräfte. Gibt es noch Fragen von euch oder Bemerkungen oder Kommentare? Und ich glaube, es sollte dort ein Mikrofon rumgehen. Also das Mikrofon ist bereit. Ja.
Was heißt sprechen? Ne? Dann mache ich das. Ich will einfach zu dieser internationalen Solidarität, die ihr beschrieben habt, ich denke, das können wir langsam auch hier nachvollziehen. Ne? Also in Europa, in den USA. Ist klar, also die kurdischen Menschen, die für die Freiheit einstehen, werden in verschiedenen Ländern der EU jetzt drangsaliert, eingesperrt, ausgeliefert teilweise an die Türkei. In Deutschland ein Palästinenser, eine Palästinenserin mit Kennzeichen, dem Tuch, Kefir, ne, läuft Gefahr. Ist klar, von Bullen, von den Medien und so weiter. Das ist eine konzertierte Repressionsaktion, die da angefangen hat. Und wir gleichzeitig bemerken wir auch, wie in den Medien von oben herab, über die Medien, die Kampagne läuft gegen sogenannte Kolonialismuskritik, sagen sie. Ne? Also dass die Colonial und Postcolonial Studies sind Hauptfeind Nummer eins. Der Samir zum Beispiel, der Filmemacher von hier, der ist jetzt auch als Antisemit angegriffen und so weiter. Also die Repression verdichtet sich langsam. Dahinter steckt ein politisches, ich weiß nicht, ob es ein Konzept ist oder ein Trieb, ne? Einfach eine Tendenz zu schärferem Durchgreifen, zu mehr Repression und so weiter. Und das Zweite, was ich da auch noch sagen will, ist, zum Krieg in Gaza primär, immer mehr auch in der Westbank. Ne? Dass die, ich finde, also ich bin jetzt schon lange politisch aktiv oder interessiert. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, also ganz früh in den 60er Jahren, vor 68, so vage Erinnerungen noch, ne? Dass so eine konzertierte Hetze läuft für den Krieg. Jetzt in Gaza, ne? Dass der Genozid, das Abschlachten der Menschen, das Treiben auf die Todesmärsche und so weiter, was eigentlich alles bekannt ist, nur einfach nebenbei mal vielleicht gestreift wird. Ne? Aber dass das derart offensiv propagiert und gedeckt wird. Ne? Und das unter dem Titel, wir kämpfen gegen Antisemitismus, das ist lächerlich, das sind die antisemitischen Zentren, die Verbrechenszentren, die historischen Zentren, die jahrzehntelang Antisemitismus hochgehalten haben, aktiv, und die heute sagen, ja, wir sind die deutsche Regierung, ne? Die sagt, weil wir die Palästinenserinnen umgelegt haben, darf jetzt diese feministische, antizionistische Jüdin Nancy Fraser nicht auftreten, ne? In Deutschland. So läuft die Logik. Ne? Und das finde ich ist... Ich muss sagen, ich finde es einen massiven Angriff, der da am Rollen ist, der in Gaza im Genozid, im offenen Genozid sich ausdrückt und anderswo halt in Kurdistan, da wird es einfach verschwiegen hier bei uns. Die ganzen Bombardierungen, Einsatz von völkerrechtswidrigen Waffen und so weiter, der Repressionsapparat in Europa, der immer mehr gegen die PKK oder angeblich, reale oder angeblich PKK-nahe Genossinnen aufgebaut wird, da wird weitgehend aufgeschwiegen. Und wir müssen uns da schon überlegen hier, wo leben wir? Und was sind unsere Möglichkeiten, dagegen etwas zu unternehmen? Also das gehört halt auch zum Thema internationale Solidarität. So, danke. Jetzt andere.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Ja, vielen Dank für die sehr informativen und beeindruckenden Beiträge. Da lernt man wirklich einiges. Also ich glaube, die zeigen auch auf, dass was in den letzten Jahren passiert, und zwar eine Zunahme der Verschärfung von all diesen Tendenzen, die natürlich immer da war, aber es gibt eine Zunahme, es gibt eine Verschärfung. Die genozidären Tendenzen des Imperialismus kommen offen zutage in Palästina und anderswo. Und diese Widersprüche der Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft, produzieren natürlich dann auch Risse, die produzieren einerseits diese Repression des Imperialismus, andererseits auch Risse in der Gesellschaft, beispielsweise eben, ihr habt ja das ja jetzt gesehen, beispielsweise die Repression von Solidarität, die Konferenz, die Palästina-Konferenz in Berlin wurde nicht von ungefähr von der deutschen Regierung massiv reprimiert, und der Protest der Studenten in den USA, wo natürlich aufzeigt, dass es eine Risse gibt in den imperialistischen Ländern, die werden jetzt gewaltsam angegriffen. Aber gleichzeitig ist es so, dass der Imperialismus in Schwierigkeiten sich befindet. Das dürfen wir nie vergessen. Und deshalb ist es umso wichtiger, diese Kämpfe sowie die Vereinheitlichung der Kämpfe natürlich zu unterstützen. Also das wollte ich noch ein bisschen auch sagen. Also die Feinde sind in einer schwierigen Situation. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Das ist absolut klar, oder? Aber wir müssen, also es geht darum, weiter zu vernetzen, weiter zu organisieren und weiter zu kämpfen. Und letzte Anmerkung vielleicht in diesem Zusammenhang, auch ein Diskussionsangebot wie eures, wie viele andere. Am 8. Juni wird eine Veranstaltung zum Thema NATO, Bollwerk der Demokratie oder imperialistische Kriegstreiber stattfinden im Volkshaus. Darüber wollte ich noch informieren. Vielen Dank.
Ich wollte tatsächlich etwas fragen. jetzt, wenn ich die kurdische Bewegung anschaue, sprecht ihr ja vom demokratischen Konföderalismus und soweit ich weiß, jetzt nicht mit dem nationalen Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das hat mich jetzt doch noch verblüfft, Edna, dass deine Forderungen am Ende, also obwohl ich alles super fand, aber ich kam mir dann doch ein bisschen vor wie im Staatskundeunterricht, wenn sozusagen die Forderung der revolutionären Linken ist, Selbstbestimmungsrecht der Völker, wir wollen einen Nationalstaat, und das sehe ich eigentlich nur kontrastiert bei der demokratischen Bewegung, ich denke, die Linke sollte da schon einen Schritt weiter gehen, im sich das überlegen. Ja, als Frage formuliert, wie denkt ihr darüber?
Soll ich einfach? Ja, also klar, also wir sehen natürlich nicht, wir sind jetzt nicht in diesem, oder wir sind nicht gefangen in diesem Konstrukt der bürgerlichen Grenzziehungen und diesen Ländern und so weiter. Das war vielleicht zu fest auf unsere Situation bezogen. Das heißt, wir sehen unser Kampf schon auch als, wir nennen es den nationaldemokratischen Kampf, nicht weil wir jetzt irgendwie xenophobe Nationalisten sind, sondern weil unser Land nie Selbstbestimmung hatte in den letzten mehreren hundert Jahren und das uns wichtig ist. In den Philippinen gibt es keine Ahnung, wie irgendwie über 100 verschiedene Sprachen. Es gibt ganz viele kulturelle, einfach ganz viele Unterschiede innerhalb vom Land. Und es geht aber auch nicht darum, wir wollen ja auch nicht die, wie soll ich sagen, wir wollen ja das Gemeinsame dann doch anschauen und uns nicht innerhalb zersplittern und sagen, ah, es muss nicht die Philippinen sein, oder es soll ja eigentlich einfach Selbstbestimmung für alle soll auch heißen, für jede Minderheit, für verschiedene Religionen und so weiter und nicht jetzt wegen einem Land. Das war, hast recht, wahrscheinlich falsch formuliert von mir. Und
also ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, über das man, also über das all die Bewegungen lange diskutieren sollten. Und ich glaube, das wird auch gemacht. Also das war auch von Abdullah Öcalan war es quasi auch, also sein Paradigma ist eigentlich ein Vorschlag auch für die anderen Regionen auf der Welt. Und eben mit dem Nationalstaat meint er auch dort, dass eben, weil bis Ende 90er Jahren Mitte 90er Jahren hat die kurdische Bewegung auch einen Nationalstaat gefordert und danach gab es in der Partei, in der Bewegung sehr viele Diskussionen und Öcalan hat dann irgendwann auch eine Analyse gemacht, einen Text geschrieben darüber und indem er gesagt hat, dass ein Nationalstaat an sich als Konzept ein Mittel des herrschenden Systems ist und dass man nicht mit einem Nationalstaat eine Bevölkerung oder mehrere verschiedene Gemeinschaften in einer Region befreien kann und dass auch ein kurdischer Nationalstaat die anderen Minderheiten in der Region unterdrücken würde und dass es aus diesem Grund keinen Nationalstaat, sondern die demokratische Autonomie braucht. Und es ist ein Thema, das auch mit den verschiedenen Bewegungen auf der Welt seit langem diskutiert wird. Die kurdische Bewegung ist schon breit, so auf der Welt, überall. Und sie versuchen das auch mit den anderen Bewegungen zu diskutieren und vielleicht für ihre Regionen auch weitere Vorschläge zu entwickeln. Aber natürlich ist es nicht einfach in jeder Region quasi diese Idee, die Idee der demokratischen Autonomie einzusetzen.
Hallo. Ja, also ich habe ja auch gesagt, eben zur nationalen Selbstbestimmung und Autonomie. Also für Palästina ist, wenn ich das sage, nationale Selbstbestimmung, ist seit 76 Jahren ist Palästina unterdrückt. Gaza, wenn man Gaza schaut, dann haben bestimmt, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber wir können nicht bestimmen, was rein und was rauskommt. Israel bestimmt, was reinkommt. Das heißt, wir können nicht für uns bestimmen, was in unser eigenes Land. Und für mich verstehe ich auch unter nationaler Selbstbestimmung, dass wir, die Palästinenser, die im Exil leben, dass es auch dazu gehört, dass wir zurückkommen in unser Land, in unsere Heimat. Mein Großvater ist 48 aus Palästina vertrieben nach Syrien. Und wir sind in Camps groß geworden und wir warten bis heute auf unsere Rückkehr. Und das wird auch nicht aufhören. Und dieser Gedanke, den werden wir an unsere Kinder und Enkelkinder auch so weitergeben. Und ich verstehe unter nationaler Selbstbestimmung, dass wir in unserem Land auch selber bestimmen und frei sein können und entscheiden können, wie wir das leben und nicht über Checkpoints gehen müssen und nicht von einem Apartheid-Staat entschieden wird, was wir machen dürfen.
Also ich habe keine, ich würde vor der UNO auch so argumentieren. Es geht mir um die Perspektive als linke Revolutionäre, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Checkpoints abgebrochen sind. Ist ja nicht, unsere Perspektive ist nicht ein Nationalstaat. Aber ja, natürlich ja, braucht es ja, zuerst die Befreiung verstehe, völlig. Ja. Also, das ist gar keine Kritik.
Nein, ich habe es Also wenn wir von der nationaldemokratischen Revolution reden, dann sagen wir auch immer mit einer sozialistischen Perspektive. Und dann, weil das große K-Wort darf man legal nicht sagen bei uns.
Hallo, vielen Dank für euren Vortrag. Ich hätte noch eine Frage, weil ihr sitzt jetzt zu dritt so auf diesem Podium, aber gibt es real jetzt in diesem Moment irgendwie eine internationale Zusammenarbeit zwischen jetzt diesen drei antikolonialen Befreiungsbewegungen, die ihr hier vorgestellt habt, oder ist das etwas, das es irgendwie in der Theorie gibt? Ja, das ist meine Frage.
Also die philippinische Bewegung hat tatsächlich arbeitet tatsächlich zusammen mit der kurdischen und auch der palästinensischen Bewegung auf international auf verschiedenen in verschiedenen, wie soll ich sagen, Formaten. Ja, da gibt es also ein Beispiel ist für uns jetzt International League of People Struggle. Das ist so wie der People's Anti-Imperialist People's Front, oder egal, auf jeden Fall ist das ein Zusammenschluss von anti-imperialistischen Organisationen aus verschiedenen Ländern und Teilen der Welt, sagen wir mal, nicht Länder. Ja.
Also es gibt, ja, ich kann die Frage als Ja beantworten, mit Antwort Ja. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen diesen drei Bewegungen, aber auch mit sonstigen Bewegungen, die im globalen Süden kämpfen gegen Imperialismus und Kolonialismus. Es ist zum Beispiel, es gab 2015 gab es einen großen Jugendkongress, so Nahosten-Jugendkonferenz gab es in Ahmet in Nordkurdistan. Und da waren zum Beispiel auch die Genossinnen von PFLP waren auch dabei und haben auch viel gearbeitet für die Vorbereitung der Konferenz. Und da kamen für die Zusammenarbeit kamen Entscheidungen raus und die werden weiter geführt. Mit allen linken revolutionären Organisationen hat die kurdische Bewegung Kontakte auf der Welt, von Lateinamerika bis zu China, Japan. Und wir finden es auch sehr wichtig, vor allem im Nahen Osten, vor allem zwischen arabischen und kurdischen Bevölkerungen, finden wir die Solidarität sehr wichtig. Es gibt natürlich schwierige Situationen, in denen manchmal die beiden Bewegungen sich nicht sehr viel äußern. Und das war leider auch mit dem Krieg in Gaza am Anfang, war es auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt eine solidarische Zusammenarbeit zwischen Bewegungen, vor allem die sich auch für die Organisierung, gesellschaftliche Organisierung, also die sich für die gesellschaftliche Organisierung umsetzen und das machen.
Ja, Ich habe eine kurze Frage, die ein bisschen anschließt, nämlich konkret auf die Situation in der Schweiz. Nämlich ist es ja auch eine Frage, dass Sie, du hast gesagt, gegen eine gemeinsame Strategie, gegen einen gemeinsamen Feind. Und das bedeutet natürlich die Organisation der Arbeiterinnenklasse, der Unterdrückten auf der ganzen Welt und auch im imperialistischen Kern, wo es jedoch viel schwieriger ist durch die internationale Arbeitsteilung, durch die Kapitalakkumulation, welche hier eine Arbeiterinnenaristokratie erschaffen hat, die in der SP und in den Gewerkschaftsspitzen die Arbeiterinnenbewegung anführt. Natürlich, also ich bin Schweizer, ich bin nicht wie ihr irgendwie noch international in andere Kämpfe involviert. Gibt es vielleicht Projekte, Vernetzungen, wo ihr auch versucht, die Schweizer Arbeiterinnenklasse für einen ja, breiten antiimperialistischen Kampf zu mobilisieren, eine Partei der Revolution in der Schweiz? Denn ich denke, was auch wichtig ist, natürlich die antiimperialistischen Kämpfe unterstützen sich gegenseitig, aber auch hier in der Schweiz, wenn ein antikolonialer, ein antiimperialistischer Kampf siegreich ist, bedeutet das eine Verengung des Handlungsspielraums für unsere eigene herrschende Klasse. Und der Kampf ist wahrlich, wenn in den Philippinen, in Palästina oder in Kurdistan die zu Genüge existierenden Schweizer Interessen angegriffen werden auch, oder ist das auch unser Kampf? Und da, ja, im Imperialismus ist das direkt verbunden und deswegen auch die Frage, ob ihr da irgendwelche Projekte habt.
Also, ich wollte noch etwas zuvorher ergänzen von dieser Zusammenarbeit. Haben wir hier profitiert von eurer Zusammenarbeit ganz konkret mit diesem Palästina-Block, zum Beispiel am 1. Mai? Es war wunderbar. Es gab so einen Moment, wo Rojava hinten dran war, dann dieser Palästina-Block, die sudanesischen Leute, die auch dort waren, was ja auch ein wichtiger Konflikt war. Es war ein Block, der weiblich, also in der Mehrheit eigentlich auch sehr viele junge Frauen waren. Ganz toll, ganz gut zum Mitgehen. Und ein alter jüdischer Genosse, der auch versucht, jetzt den Gaza-Krieg zu kritisieren, auch wirklich und den Völkermord zu benennen. Er hatte immer ein bisschen Angst vor diesen Palästina-Demos. Er hat das bemerkt, dass das anders ist. Dass hier eine Möglichkeit besteht, also dass hier die Migrationsleute, die hier sind, also ihr, die hier seid, etwas zeigt an internationaler Solidarität, was ganz konkret ist und wunderbar.
Danke. Also ja, dazu zur Arbeiterinnenklasse. Es ist ja wichtig zu sagen, dass natürlich die Arbeiterinnenklasse, die unterste Arbeiterinnenklasse der Schweiz aus Migrantinnen, also eigentlich aus uns besteht. Und wir haben das Ziel, also eigentlich wir alle, all die Bewegungen haben das Ziel, auch darin, also tamilische Community, aber auch andere Communities haben das Ziel, ihre Gesellschaften in der Schweiz zu organisieren, und wir gemeinsam haben die Perspektive, die verschiedenen Gemeinschaften zusammenzubringen, um eine gemeinsame Perspektive zu schaffen gegen auch die kapitalistische Moderne hier in der Schweiz, die auch von unseren Kriegen, also von den Kriegen, die in unseren Regionen geführt werden, profitiert. Es ist für uns auch sehr wichtig, und das machen wir auch. Also wir haben mit sehr vielen verschiedenen ausländischen Communities haben wir Zusammenarbeit, und ich weiß nicht, also unsere Perspektive ist, also das ist sehr etwas Wichtiges, und wir sind ja die Arbeiterklasse der Schweiz, wir machen all die Dreckarbeiten in der Schweiz, und ist deshalb auch halt wichtig, gemeinsam zu kämpfen und zu organisieren, aber diese gesellschaftliche Organisierung zu schaffen. Wir als kurdische Bewegung haben nicht die Perspektive, uns einfach nur die quasi politischen Organisationen zu organisieren, sondern auch die Gesellschaft an sich, also auch im Sozialen, im Kulturellen zu organisieren, damit die Gesellschaften, die Menschen nicht von der kapitalistischen Moderne unabhängig sind. Und das ist, ich kann jetzt nicht sagen, dass es 100% erfolgreich ist in der Schweiz natürlich, aber wir versuchen es, und das haben wir vor, das so.
ich glaube, es ist auch wichtig, die Verbindungen aufzuzeigen, die es zwischen dem Schweizer Kapital und ihren imperialistischen Interessen gerade im globalen Süden, in diesen Ländern, eben im Mittleren Osten, in den Philippinen und so weiter, bei uns